Ich gründe jetzt einen Betriebsrat nach dieser Folge hier,
Iris. Ich sag okay. Ich überstimme doch, ich finde es doch auch wichtig, die ganze
Sache. Du überstimmst doch eh alles, wolltest du sagen?
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger.
Und Iris Gavritsch.
Folge 46.
Boss Moves. Hallo und herzlich willkommen zur tatsächlich 46. Folge von Couple Off. Wer Folge 45 vermisst, wir haben bei Couple of Mistakes angefangen, Couple of Mistakes beim Zählen zu machen. Sorry.
Ich glaube, das war meine Schuld, weil du hast mich noch gefragt. Nee. Ist es die Folge? Ich so, ja. Und ich sage halt immer ja, weil es mich nicht interessiert. Weil ich mir denke, dass Matthias schon irgendwie diese Zahlen im Griff hat und so. Und
ja, habe ich aber offensichtlich nicht.
Matthias, ich werde die nie im Griff haben, ne? Also.
Ja gut, also wir haben uns wieder einjustiert. Folge 46. Wie geht's euch, Eure Exzellenz? Wie war Ihre Woche?
Mir geht's komisch. Soll ich mal ehrlich sein, wie es mir geht?
Nee, ausnahmsweise meine ich, ja, natürlich.
Also ich tue ja in letzter Zeit so, dass ich immer sage, ey, alles ist voll super, aber irgendwie nicht, weil es ist so dieser, man hat so sein Leben, man arbeitet, dann machen wir viel Comedy-Kram zwischendrin, machen lustige Videos, wir gucken uns lustigen Kram an. Aber dann, immer wenn man jetzt gerade in die Nachrichten geht oder auf Social Media unterwegs ist und dann mit der Realität konfrontiert wird, dann habe ich ein komisches Gefühl. Seit gestern habe ich wieder so sehr viele Sorgen. Aber ich habe die auch erst seit gestern wieder, weil ich einfach tagelang davor alles ausgeblendet habe.
Ja.
Und ich weiß noch nicht, wie das so weitergeht. Ich weiß nicht, ob man einen Schaden davon trägt, wenn man die Hälfte der Woche ignoriert. Und die andere Hälfte der Woche, wenn dann Wochenende ist und man wieder nicht funktionieren muss, wieder anfängt, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Also von daher, komisch geht's mir. Das war jetzt mal eine ganz ehrliche Antwort auf, wie geht's mir?
Finde ich gut.
Wie geht's dir?
Ich finde das wirklich eine gute Antwort, aber auch mit der ich nicht gerechnet habe, weil ich weiß zwar, dass das so ist, bei dir, bei mir ja auch. Wir leben gerade echt in einer Zeit, in der man gute Verdrängungsmechanismen braucht. Ich denke schon, doch, dass du recht hast, wenn man die nicht hat. Und das wirklich ungefiltert alles in sich reinlässt, was mit der Welt los ist, seit langer Zeit schon. Ich denke, dass das bei den meisten Menschen schon was anrichten kann. Dass man, wenn man nicht verdrängt, dass man irgendetwas anderes extrem Robustes in sich haben muss, um da völlig unbehelligt rauszukommen. Oder was heißt rauszukommen, als ob man das dann hinter sich lassen würde. Es geht ja weiter die ganze Zeit. Aber dass man stabil bleibt.
Ich habe auch keinen Plan, ob das Verdrängen gut ist. Manchmal, wenn ich mir so Medien Berlin angucke, also so die Medienbranche, ne, und wir so ein paar Leute kennen wir ja auch, und da hast du schon so Gespräche in der Mittagspause, die so sehr oberflächlich und Richtung Verdrängung gehen. Ja, und dann schreiben die irgendwelche offenen Briefe am Bundeskanzler Scholz und ich denke mir, okay. Und ich will das gar nicht jetzt gerade so verurteilen. Ich finde den falsch, ich finde ihn nicht richtig, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, Mensch, die muss man jetzt canceln oder sowas. Überhaupt nicht, ne?
Ja.
Das ist eine andere Nummer. Aber schon so, dass ich mir gedacht habe, argumentativ ein bisschen schwach.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich denke, dass das Verdrängen super wichtig ist, wenn man eben nicht gerade im Kontext ist, wie äußere ich mich öffentlich? Mache ich einen offenen Brief? Es ist total eine falsche Kombination. Verdrängung und dann einen offenen Brief schreiben. Aber Verdrängung und psychische Hygiene, ich glaube, das gehört tatsächlich ein Stück weit zusammen.
Ja, wir haben ja auch die Woche so ein bisschen die Tage davor viel verdrängt. Wir waren auf dem TikTok for You Fest.
Stimmt.
Das war das allererste große Fest oder Veranstaltung von TikTok, die es in Deutschland gab.
Und ich dachte, das wolltest du auch sagen, das allererste Event seit 2 Jahren, auf dem wir anwesend waren.
Ja.
Mal nicht digital.
Ja. Und da waren so die größten Creator Deutschlands.
Und wir beide.
Genau. Zum Beispiel die Elevator Boys.
Ja, und es gab keinen Elevator. Die sind einfach selber da gewesen.
Und wir waren wirklich begeistert. Also das war ein richtig tolles Fest.
Ja.
Man ist da so hingegangen und alles war total auf Augenhöhe. Wir haben mit den Leuten von TikTok gesprochen, die dort arbeiten. Dann die ganzen Creator. Es war total scheißegal, wie viele Follower der jeweilige Creator hat. Jeder
Echt?
Hat sich.
Ich bin rumgegangen und habe den Leuten gesagt, wie viele ich habe. Und
dann
fragten sie, wie viele hast du? Und dann waren immer die weniger hatten als ich, die waren für mich Dreck.
Ja, das war,
ja. Die sind für mich richtig.
Die sind gar nicht erst mal an, ne?
Es gab keine, die weniger hatten als ich.
Oh, herrlich.
Franziska Giffey war auch da.
Und ja, war auch da, ja, stimmt.
Hat sich sehr bemüht, jugendnah zu wirken und gesagt, die jungen Leute heutzutage, die haben ja gar keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Ich rede ja jetzt schon viel zu lang. Und ja,
stimmt. Hat sie das wirklich gesagt?
Das hat sie gesagt, ja.
Uiuiui.
Also so, das ist kein wörtliches Zitat, aber so ungefähr hat sie das formuliert. Und ich glaube, es sollte lustig sein.
Ah, okay.
Du hast sie in dem Moment verpasst, ne?
Ja, ich habe ja selber noch moderiert. Und dann war ich wahnsinnig aufgeregt und musste mich da erstmal drauf vorbereiten.
Ja.
Und was können wir noch so davon erzählen? Es war einfach ein sehr schöner Austausch mit allen.
Ja.
Man hat gemerkt, das ist eine gute Generation, die da gerade groß wird. Mhm. Reflektierte Leute, interessante Leute.
Ja.
Ich musste mich erstmal dann einen Tag lang danach erholen, weil ich gemerkt habe, ich bin das wirklich nicht mehr gewohnt, dass ich von 9 Uhr morgens bis spät abends irgendwo bin.
Ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so durcheinander war.
Man merkt es manchmal, ja. Du bist immer noch ein bisschen durcheinander. Ne?
Total. Ich höre auch meiner Stimme immer noch an, dass ich da war.
Dabei, Leute, es war wirklich nicht wild. Es war wirklich alles andere als wild. Es war komplett human. Wir haben nur mit anderen Menschen gesprochen. Ja. Aber ich bin das nicht mehr gewohnt, mit Menschen zu sprechen.
Wie wird das erst bei unserem Live-Event mit dem Podcast, den wir hier übrigens auch noch mal kurz erwähnen können. Am 27. Mai findet er statt und wir machen noch mal in die Shownotes den Link mit Tickets dafür, oder?
Genau, heute machen wir Werbung dafür.
Ja. Dann haben wir die Woche eine Antwort bekommen von einem Podcast auf eine unserer vorherigen Folgen.
Fantastische Antwort.
Und zwar hattest du in der Folge Couple of Trolls nach psychologischer Expertise gefragt. Ich glaube, du hattest sogar schon in der Formulierung angeboten, dass ein Podcast sich auch melden könnte. Und genau das ist passiert. Der Kontext war, dass es Trolls gibt, die immer nur das eine oder das andere Extrem sehen. In dem Fall speziell auf dich bezogen. Entweder bist du Milosevics Tochter und eine von den Superreichen. Und Pharmakonzern und was auch immer. Oder du bist einfach nur dumm und naiv. Dazwischen gibt's nichts.
Nee.
Was steckt psychologisch dahinter? Hier diese Antwort haben wir bekommen.
Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe als ob das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so liebe Zoller Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Hallo Iris, hallo Matthias. Mein Name ist Franka Ceruti und ich bin Host von dem Podcast Psychologie to go. Ich habe eure Folge gehört über den Troll und dazu fiel mir ein Begriff ein, den ich gerne da mal reinwerfen möchte. Und das ist der Begriff Ambiguitätstoleranz. Der wurde 1949 von der Psychoanalytikerin Else Frankel Brunswick geprägt. Und er beschreibt die Fähigkeit von Menschen, mit Mehrdeutigkeit und Uneindeutigkeit und Widersprüchlichkeit umgehen zu können oder eben, wenn diese Ambiguitätstoleranz fehlt, nicht. Letztlich glaube ich, das ist das, woran es in unserer Gesellschaft heute vielfach mangelt. Viele Menschen können diese Anspannung, diesen inneren Spannungszustand, den Widersprüchlichkeit oder auch Komplexität hervorrufen kann. Aber auch diese komplizierte, verrückte, tolerante und bunte demokratische Welt, in der wir leben, das kann Menschen überfordern. Und dann wünschen die sich Vereindeutigung. Und dann greifen sie auf Stereotype zurück und auf einfache Antworten. Und dann möchten sie, dass Männer gefälligst aussehen sollen wie Männer und Frauen sind Frauen und Politiker sind alle korrupt und Ärzte sind alle von der Pharmalobby gesponsert. Und dann gibt es da keine Zwischentöne, sondern Eindeutigkeit ist dann das, was sie sich wünschen zu ihrer eigenen Entlastung. Einfache Antworten sind natürlich das, was Populisten anbieten. Und dann ist eben auch Dogmatismus und Radikalität Tür und Tor geöffnet. Und dann gehört man entweder zu den Schlauen, die alles durchschaut haben, oder zu den Dummen, die sich verarschen lassen. Und das ist mit einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft überhaupt nicht vereinbar. Und ich halte das für hochgefährlich und eine richtig schlechte Entwicklung. Und es tut mir ganz leid, Iris, dass du da so ins Fadenkreuz einer ganzen Gruppe geraten bist, die dich jetzt zum Feind erklärt hat.
So, das war die Franka von dem Podcast Psychologie to go. Und sie hat das so wunderbar schlau beantwortet. Vielen, vielen Dank dafür.
Spricht sehr für ihren Podcast. Wir packen den auch in die Shownotes.
Das machen wir.
Wir reden oft über psychologische Themen hier auch bei uns. Und da kriegt man dann nochmal die größere Expertise in Sachen Psychologie.
Ich habe aber noch einen Kritikpunkt.
Ambiguitätstoleranz, der Begriff?
So sieht's aus.
Den magst du nicht, ne?
Ich habe echt Schwierigkeiten, den auszusprechen immer. Und ich finde, das ist kein guter Begriff.
Ja.
Es ist wie mit dem Wort Legastheniker, wenn du deine eigene Krankheit beschreiben willst und es einfach nicht auf die Reihe kriegst.
Lestaganeaka.
Ja. Und es ist einfach genauso mit dem Wort. Das ist schwierig, das muss zugänglicher werden.
Okay, hast du einen Vorschlag, was man stattdessen sagen könnte?
Mehrdeutigkeits...
Toleranz heißt jetzt noch.
Ja, Mehrdeutigkeitstoleranz.
Die Toleranz lassen wir drin, ja? Robustheit. Verträglichkeit, das ist es doch. Toleranz. Mehrdeutigkeitsverträglichkeit. In den 30ern haben die Nazis versucht, alle Fremdwörter wegzukriegen aus der deutschen Sprache.
Nicht dein Ernst,
doch.
Echt?
Also ist mir zumindest im Deutschunterricht damals erzählt worden, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber mein Deutschlehrer hat mir damals erzählt, dass Nase auch, weil Nase Nasus auf Lateinisch heißt, dass sie das auch weghaben wollten aus der deutschen Sprache und stattdessen, weißt du, was der Begriff war? Gesichtserker.
Das habe ich mal gehört. Ne? Stimmt.
Wie finden wir vom Gesichtserker eine Überleitung in unser Thema? Wir müssen langsam.
Das Elon Musk.
Twitter. Ja, das passt zu Gesichtserker, natürlich. Komm, wir gehen einfach mal ohne Überleitung ins Thema. Das Thema.
Boss Moves.
Ich habe in der kurzen Pause gerade mal nachgeschaut, ob das wirklich stimmt mit dem Gesichtserker. Und ist mal wieder, mein Deutschlehrer hat Quatsch erzählt. Also das Internet zumindest widerspricht ihm und sagt, es ist kein Sprachpurist bekannt, der ernsthaft vorgeschlagen hat, dass es jemals Gesichtserker heißen sollte.
Wo hast du die Antwort gefunden? Auf Twitter oder?
Wikipedia, aber gut. Da hätten wir die Überleitung gehabt. Sehr gut, jetzt geht's um Twitter. Musk hat Twitter gekauft, Boss-Move der Woche. Was ist deine Meinung?
Also, ich habe mir erstmal Gedanken gemacht, was hätte Elon Musk noch alles kaufen sollen.
Ja.
Ich fände es geil, wenn der Langnese kaufen würde und das Mäuseeis zurückbringt. Kennst du das noch mit dieses Käseeis? Das sah aus wie ein Käse.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich das mein ganzes Leben lang noch nie probiert habe. Aber ich habe was vor Augen. Ich glaube, durch dich, dadurch, dass du mir das schon mal gezeigt hast.
Das heißt, Tschüssi.
Tschüssi ist Einblick, ja.
Nee. Cheesy? Wie Cheese? Cheesy! Jetzt habe ich das erst verstanden.
Er hätte es besser Ambiguitätstoleranz nennen sollen, das Eis.
Ja, aber auf jeden Fall, das hätte ich gern wieder. Also wenn jetzt auch Langnese vielleicht zuhört, ich würde mich echt freuen, wenn ihr das Eis wieder einführen würdet.
Ich gehe davon aus, die gesamte Belegschaft von Langnese hört Couple off. Na klar.
Wenn es überhaupt von Langnese ist, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube schon. Ja. Käse-Eis.
Okay. Ja, das wäre wichtig, weil du es gemocht hast, ja?
Ja, klar. Das ist das Einzige, warum ich es haben möchte, ja. Okay, dann nochmal meine Meinung zu Elon Musk. wurde ich die Woche auch oft gefragt, ob ich mal was dazu sagen könnte, dass der Twitter gekauft hat. Mhm. Ich weiß nicht, wen auch noch irgendwen da draußen meine 5 Cent zu diesem Thema interessiert. Es wurde so viel zu diesem Thema geschrieben. Deswegen sage ich jetzt meine Meinung. Es interessiert mich einfach nicht, dass der Twitter gekauft hat.
Natürlich. Und jetzt überlegst du, wen es interessiert, dass es dich nicht interessiert. Ja.
Nein, also natürlich ist es total schlimm, wenn eine Person eine Social-Media-Plattform kaufen kann.
Er hat quasi die Welt gekauft, ne?
Ja!
Ich kenne Leute, die nicht auf Twitter und generell nicht auf Social Media sind und mir jetzt einen Vogel zeigen würden und sagen würden, der hat doch nicht die Welt gekauft. Ich bin kein Teil davon. Das interessiert mich nicht. So wie dich nicht. Ja. Aber da auf einer gewissen Ebene ist das ein Abbild der Welt, weil international dort einfach Kommunikation stattfindet und auch Dinge vorangetrieben werden, Meinungen und Informationen. Ja.
Na klar. Aber schau doch mal, Twitter war doch jetzt auch nicht das Paradies.
Nee, das ist auch meine Antwort jetzt dazu gewesen. Ich habe keine langen Diskussionen dazu gehabt. Ich habe immer nur gesagt, kann es denn schlimmer werden auf Twitter?
Und ansonsten sehe ich darin auch eine Chance.
Ja. LinkedIn-Coach-Chance.
Ja. Ja, ich war kurz erschrocken, habe mir gedacht, uiuiui.
Das sind nur dornige Chancen, diese Probleme. Erzähl, was ist die dornige Chance?
Ja, dass vielleicht mehr Plattformen entstehen. Ich meine, gut, Truth Social ist ja auch die Woche groß geworden von Trump, ne? Ey, aber ich denke mir dann wirklich, soll es das doch geben. Das ist doch geil, dann hast du an einem Ort all die Leute, die dir jetzt bei Twitter auf den Sack gehen. Ich würde mir das voll wünschen, dass es so Plattformen gibt, ja, wo die sich dann alle tummeln und uns dann wieder in Ruhe lassen. Die einfach normaler miteinander reden, die zugewandter sind, die nicht rumtrollen müssen.
Weißt du was? Ich glaube, wir sind hier bei zwei grundlegenden Arten von Boss-Moves. Du kannst eigentlich zwei Ziele als Boss haben. Entweder du nimmst das, was bereits da ist, das Unternehmen, die Menschen, die für dich oder mit dir arbeiten und so. Du nimmst das an und sagst so, ich mache jetzt, was ich kann, damit das besser geht. Ich hab eine Vision, wohin das Ganze gehen soll und meine Bossqualitäten, meine Führungsqualitäten ziehen in diese Richtung. Ich will es besser gestalten. Oder du sagst, ciao, ich gehe woanders hin. Die zwei Boss-Moves gibt es als Grundform. Und alle Boss-Moves, über die wir jetzt reden, sind eine Variante davon, glaube ich.
Stimmt.
Übernimmst du die Verantwortung oder stößt sie bewusst von dir und suchst dir bewusst ein anderes Ziel, einen anderen Ort?
Wir können noch mal mit der Sprachnachricht anfangen, weswegen wir überhaupt diese Folge machen wollen.
Finde ich sehr gut.
Matthias, du hast jetzt in der letzten Folge sowas gesagt wie, man kann erst Bedienstete haben, wenn man selbst mal Bediensteter war. Nach dem Prinzip, man profitiert immer von dem, was man weiß und kann das später in einer, sage ich mal, höheren Position einsetzen. Das ist auch meine Intention. Ich habe ja operationstechnische Assistentin gelernt, bin in meinem Job seit 6 Jahren und ich sehe einfach die Perspektive darin, was zu verändern. Habe angefangen zu studieren vor 3 Jahren, Gesundheitswissenschaften. Ich schreibe jetzt in diesem Jahr meine Bachelorarbeit. Und nun meine Frage, wie ist es in einer Situation, wenn man wirklich das Wissen hat, aber es nicht einsetzen kann oder darf, weil es nicht gewollt ist? Wie geht man davor? Also das ist wirklich eine Frage, wie setzt man sich da durch? Ich hätte sehr, sehr viele Ideen für den Gesundheitsbereich. Schon allein beispielsweise im OP, sei es so Führungskriterien oder Aspekte in der Wissensweitergabe oder was weiß ich. Und es ist einfach nicht gewollt. Ich habe zuerst hinterfragt, ob es an meiner Personheit liegt, ob ich das irgendwie falsch angehe oder irgendwie zu eingebildet rüberkomme oder zu sehr versuche, mein Wissen anderen Menschen aufzudrängen. Und dann habe ich aber erlebt, dass viele Leute, die genau den gleichen Weg machen, genau die gleichen Erfahrungen machen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen und auch helfen oder auch was dazu sagen. Liebe Grüße!
Helfen müssen wir jetzt mal gucken, zusammen. Verstehen sofort. Ich habe das gehört. Mir ist auch sofort eine Geschichte von Ignaz Semmelweis eingefallen, die erzähle ich gleich. Aber erstmal, ich kann das so fühlen. Das ist wahrscheinlich die größte Quelle für Frustration in meinem Leben. Wenn die Macht höher ist als die Kompetenz und ich dann auch noch unter der Macht von der betreffenden Person stehe, weil ich ihr Angestellter bin oder früher halt, ja, Schüler im Internat war und einen Erzieher hatte. Und ich habe gesehen, seine Kompetenz ist geringer als meine mit 2 Jahren war. Aber er hat jetzt hier die Macht. Macht mich fertig sowas. Iris, kannst du Anna, die die Sprachnachricht geschickt hat, und mir helfen? Was sollen wir tun?
Also ich habe ein Learning, eine Erfahrung aus den letzten Jahren, die mir sehr wehgetan hat, aber die für mich ganz wichtig war. Es ist oft gar nicht gewollt, dass man wirklich kompetent und gut ist.
Ja, ja, soweit war ich schon. Der Erzieher wollte nicht, dass ich schlauer bin als er. Das war ja sein Grund, warum er mich attackiert hat.
Ja, aber Matthias, ich habe das früher nicht verstanden. Ich habe dann in meinem Praktikum saß ich da und habe mir gedacht, okay, ich muss es nur beweisen. Ich muss nur zeigen, dass ich eine ganz tolle Idee habe. Ich muss jetzt nur zeigen, dass ich auch mit den Großen mithalten kann. Das war absolut nicht erwünscht. Ich kann eine Geschichte aus meiner Juniorzeit erzählen. Wir hatten in der Agentur diese sogenannten Goldrunden. Davon hatte ich ja schon mal im Podcast erzählt.
Ja.
Nochmal ganz kurz. Die sind dafür da, dass man eine sehr, sehr kreative Idee macht und damit irgendeinen Preis gewinnt.
Ja.
Das ist super wichtig in der Werbebranche.
Fürs Prestige der Agentur, in der du arbeitest auch.
Ja,
ne?
Genau.
So Aushängeschilder.
Und bei uns war das damals so, man hat diese Award-Ideen oft nicht während der Arbeitszeit gemacht, sondern an Wochenenden und nach der Arbeit. Ich hatte einen Chef, der war schwierig. Also der war jetzt nicht der oberste Chef, sondern er war einfach nur mein direkter Vorgesetzter und über ihm gab es auch noch mehrere Chefs. Und wir hatten die Aufgabe, bis zur nächsten Woche halt gute Goldideen mitzubringen. Und dann habe ich halt abends nach 19 Uhr noch im Büro gesessen und habe mir sehr viele Sachen ausgedacht und Konzepte geschrieben und Pappen gebaut und so weiter. Und der hat es dann mitbekommen, hat dann gemeint, was machst du da? Und dann habe ich gemeint, ja, ich mache Goldideen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du Zeit hast, Goldideen zu machen, dann kannst du ja mal mehr vom Tagesgeschäft machen. Und obwohl ich schon den ganzen Tag gearbeitet hatte und ich war eine effiziente Arbeiterin, habe nicht irgendwie getrödelt oder so, hat er mir noch mehr Aufgaben gegeben, damit ich nicht die Goldideen mache.
Ja.
Und dann habe ich das heimlich weitergemacht. Also ich habe dann immer so getan, als ob ich dann abends noch einen Termin hätte. Bin dann einfach auf eine andere Etage gegangen in die Agentur und habe da weiter meine Goldideen gemacht. Und habe dann in der nächsten Woche meine Goldideen vorgestellt. Und dann hat der oberste Chef, also es war auch der Chef, der über ihm war, hat dann die ganze Etage zusammengerufen und hat dann gesagt, ja, wir haben die Goldideenrunde fertig. Und hier, Iris arbeitet ja jetzt erst seit 2 Monaten hier auf der Etage und nur ihre Ideen sind durchgekommen. Und von euch allen ist die Idee nicht durchgekommen. Danach ging eine Mobbingphase los.
Jo.
Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe gedacht, wenn ich das doch schaffe und tolle Ideen mache, dann etabliere ich mich und die Leute finden das toll und die feiern das.
Ja.
Aber in Wirklichkeit war es so, dass mein direkter Vorgesetzter absolut nicht wollte, dass ich ihm irgendwie in die Quere kommen könnte, dass ich in irgendeiner Form besser bin als er,
ja,
weil ich Preise gewinne oder irgendwas besser mache. Und dadurch ging so ein richtiges Mobbing los und mir wurde auch das Arbeitsleben sehr erschwert in der Zeit.
Da können vielleicht, wenn es Leute gibt, die das hier gerade hören, die zum Beispiel unterrichten oder in sonst irgendeiner Führungsposition mit Verantwortung für andere sind, wenn die zuhören, da kann man gerade schon mal draus ziehen, dass es in den seltensten Fällen eine kluge Idee ist, eine Person rauszunehmen und als Positivbeispiel den anderen zu zeigen und zu sagen, seid doch mehr wie sie, seid doch mehr wie Iris.
Horror.
Es schadet fast immer der Person. Und natürlich kann man dann halt auch da jetzt, wenn man zuhört und eher manipulativ unterwegs ist, das Gegenteil dann halt rausziehen, ne? Und sich sagen, gut, wenn ich eine Person fertig machen will, dann zeige ich sie eben ganz bewusst als Positivbeispiel allen anderen, um Zwietracht zu säen. Ist dir eigentlich klar, mir war das, ich habe vorhin beim Zuhören, als du das mit den Goldideen und so erzählt hast und mit der Freizeit, ist dir mal aufgefallen, wie groß die Parallelen zum Anfang von Rumpelstilzchen sind?
Nee.
Sogar mit dem Motiv vom Gold, Goldideen. Und dieser Müller sagt ja, meine Tochter kann aus Stroh Gold spinnen. Und dann, dann muss sie mehr und mehr. Ne? Es reicht nicht, dass sie...
Das stimmt, ja. Ey, es war auch immer so. Es war dann nie so, dass du dann für eine Sache gefeiert worden bist.
Ja.
Man hat sich das immer so vorgestellt. Ich habe mir dann immer vorgestellt, hey, ich mache die Sache, dann werde ich gefeiert und dann fängt das tolle Leben an.
Genau.
Das ist nie passiert.
Ja.
Wenn eine Goldidee durchgekommen ist, dann ging erstmal der Stress los, dass du das richtig umsetzt. Hast du einen Preis gewonnen, dann wurdest du dafür auch nicht gefeiert, weil du schon währenddessen in einem anderen Projekt drin gesteckt hast und das erstmal machen musstest. Und wenn du das über Jahre hinweg machst, dann fängst du plötzlich an, super kühl und unempathisch zu werden.
Ja.
Weil du nur noch in so einem Tunnel drin bist und du fühlst dich eigentlich permanent nur bedroht. Dass dir jemand eine Idee wegnehmen kann, dass dir hier wieder was nicht ermöglicht wird, dass es okay ist, dass du klein gehalten wirst. Und dadurch bekommen auch super viele Leute so ein Burnout. Und ich glaube, das gibt es ja nicht nur in der Werbebranche. Das hören wir aus so vielen unterschiedlichen Bereichen, wo die Leute genau mit diesen Problemen zu kämpfen haben.
Was war jetzt dein Boss-Move, Iris? Was steckt für eine Antwort möglicherweise für Anna hier drin?
Also, ich habe drauf geschissen, dass der mich gemobbt hat. Mhm. Ich habe weitergemacht. Richtig schlimm, Leute. Richtig schlimm. Ich würde mich auch nirgendwo einstellen. Würde ich nicht machen. Ich bin, also was das Business betrifft, wenn ich eine Angestellte bin und ich merke, dass ich so ein Arschloch über mir habe, ich bin wirklich richtig schlimm.
Ich habe das Krachen der Türen gespürt, die sich gerade geschlossen haben. Mhm. Falls irgendwas mit Arouse schiefgehen sollte.
Wie überlegt's viele? Euch fünfmal. Ich habe ihn natürlich permanent übergangen. Ich habe gemerkt, okay, der ist nicht ehrlich zu mir. Mhm. Der hat 0,0 Bock, mich zu fördern. Also wer ist jetzt strategisch wichtig für mich? Mhm. Und meistens ist es so, wenn du mit deinem direkten Vorgesetzten nicht klarkommst, obwohl du die Sachen machst. Obwohl, ja. Also man muss da auch sehr selbstkritisch sein. Gibt ja auch Phasen, wo man vielleicht selber nicht gut ist und dann muss man das auch wirklich sehen.
Ja.
Ne?
Mhm.
Aber sagen wir mal, du bist okay. Du machst die Sachen, aber dieses Arschloch über dir legt dir die ganze Zeit Steine in den Weg. Dann musst du ihn übergehen. Und das habe ich permanent gemacht. Ich bin dann immer zum obersten Chef und ich habe die immer so abgefangen. Mhm. Ich habe mir gesagt, oh, krass, dass wir uns hier gerade sehen. Und ich hatte immer ganz zufällig eine Idee in der Hand. Super zufällig.
Glaubst du, die haben dich durchschaut, dass das Taktik
natürlich,
war bei dir?
Natürlich, und die fanden das auch irgendwie gar nicht so schlecht. Und dadurch wurde ich halt immer so ein bisschen gepusht, weil die das ganz gut fanden.
Okay, das war jetzt deine Methode, damit umzugehen, wenn du einen Boss hast, der nicht der höchste Boss ist, aber den du umgehen musst und wo jetzt zum Beispiel auch keine Option für dich offen ist, ihn für dich zu gewinnen, weil er dir so unsympathisch ist und er so ein Arschloch ist, dass man nicht, das war ja zum Beispiel noch eine andere Methode, dass man einem Boss das Gefühl gibt, die Idee käme von ihm. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ne?
Das macht aber nur Sinn, wenn es wirklich der oberste Boss ist.
Mhm.
Wenn du einen Vorgesetzten hast und dann hast du noch 2, 3 Leute drüber, dann ist das eine ganz schlechte Methode, wenn du deinem Vorgesetzten immer das Gefühl gibst, deinem direkten Vorgesetzten, die Idee sei von ihm.
Weil er aufsteigt und du stehen bleibst.
So sieht's aus.
Ja.
Und er nimmt dich auch nicht mit. Das sind immer diese kleinen Arschlöcher, die nehmen dich nicht mit. Aber wenn du einen Boss hast, der wirklich viel Verantwortung hat, sehr, sehr viel Verantwortung und der nicht mehr so viele über sich drüber hat.
Ja.
Dann macht das total Sinn, dass man immer so tut, als ob die Idee von ihm käme. Und dann zieht die Person dich mit nach oben.
Ja.
Das habe ich aber übrigens noch nie gemacht. Ich habe diesen Tipp mal bekommen. Ich habe ja, als ich noch in der Immobilienbranche gearbeitet habe, da war genau so eine.
Ja, an die dachte ich gerade, als ich das jetzt
gesagt habe. Das war der Hammer. Ja. Die hat nur mit dem obersten Chef zu tun gehabt. Und eigentlich hat sie den Laden geschmissen. Und irgendwann mal bin ich auf sie zugegangen, habe gemeint, sag mal, eigentlich schmeißt du doch den Laden hier. Und da hat sie auch gemeint, Iris, setz dich hin. Sie hieß übrigens auch Iris.
Mhm.
Und hat gemeint, hey.
Du hattest einfach eine gespaltene Persönlichkeit, das warst du selber. Du hast Selbstgespräche geführt vor so einem Spiegel. Iris, sag mal.
Und sie hat dann gemeint, hör zu, wenn du dich ganz nach oben arbeiten möchtest,
ja,
dann musst du den Chef glauben lassen, das sei alles sein Werk.
Ja. Aber sie ist damit ja auch nur ein Stück weit gekommen.
Ja, das hat dann irgendwie so 2, 3 Jahre funktioniert.
Mhm.
Und dann hat irgendwann mal der Chef sie aber auch als eine Bedrohung wahrgenommen.
Ja.
Und dann musste sie gehen.
Du weißt aber nicht, ob sie einen Fehler gemacht hat oder woran das lag. Ja, ja. Ja, gut. Aber weißt du was? Wir reden hier die ganze Zeit. Ich habe doch vorhin extra diese 2 Boss-Moves aufgemacht. Entweder du nimmst den Laden und sagst, ich verbessere den. Oder du schmeißt den Laden weg von dir und sagst, nee, ich mache einen eigenen Laden auf.
Mhm.
Das sind die 2 grundlegenden Arten von Boss-Move. Wir reden hier die ganze Zeit darüber, was macht man, oder auch jetzt deine Möglichkeit, damit umzugehen, ist eine, dass du in dem Laden bleibst. Richtig?
Zum Beispiel.
Anna hat aber das Problem, es geht ihr gar nicht um ihre eigene Karriere. So höre ich das zumindest raus. Es geht ihr nicht darum, dass sie bejubelt wird und Leute sagen, Mensch, klasse, hast du das System verbessert. Sondern es geht ihr ums System. Ich habe sie auch gefragt, ob sie die Geschichte von Ignaz Semmelweis kennt. Kannte sie sofort, hat gesagt, ja klar, war direkt erstes Semester. Kennst du die?
Mm-mm.
Ich glaube, dass die sich im Zuge von Corona ein bisschen noch mal mehr verbreitet und herumgesprochen hat. Denn es ist die Geschichte der Erfindung des Händewaschens als Prinzip. Es gab es auch schon vorher, ja?
Doch, ich
kenne sie. Kennst du schon, ne?
Ja.
Mm-hmm. Mitte 19. Jahrhundert in Wien, es gab diesen Ignaz Semmelweis, der hat da im Spital gearbeitet. Und er war eben in einer Abteilung, in der viele gebärende Frauen am sogenannten Kindbettfieber gestorben sind. 600 bis 800 Frauen im Jahr sind daran gestorben. Und Ignaz Semmelweis hat sich das angeschaut und halt frühe Statistik im Prinzip darauf angewendet. Er hat sich angeschaut in den letzten Jahren auch, wann wurden das mehr Frauen, die daran gestorben sind. Und er hat dabei halt festgestellt, dass die Statistiken schlimmer wurden ab dem Zeitpunkt, wo sein Chef angefangen hatte, da zu arbeiten. Der hieß Johann Klein, passender Name. Als der anfing, in dieser Klinik zu arbeiten, sind mehr Frauen am Kindbettfieber gestorben. Und Ignaz Semmelweis hatte relativ bald die Theorie, weil er gesehen hat, dass man sich halt an Leichengift, da ist ein Kollege von ihm gestorben, die haben seziert, ja, die haben Leichen seziert.
Mhm.
Und es gab zwei Abteilungen und in einer Abteilung waren vor allem Hebammen, da sind weniger Frauen an Kindbettfieber gestorben. Und in der anderen Abteilung waren halt vor allem diese Medizinstudenten tätig, die tagsüber sehr, sehr viele Leichen seziert haben und dann gebärenden Frauen, also die untersucht haben. Und weil er einen Kollegen erlebt hatte, der sich verletzt hatte beim Sezieren und dann halt mit Leichengift in Kontakt gekommen war und in sehr kurzer Zeit mit Fieber gestorben ist, kam er auf diese Idee, ach okay, vielleicht gibt es ja sowas wie Leichengift. Damals kursierten ganz andere Theorien, woran es liegt. Es wurde ganz viel gelüftet in den Krankenhäusern, weil sie an sogenannte Miasmen geglaubt haben. Sie haben einfach gesagt, ja, es sind irgendwie, es gab auch keine Keime, ja, da wusste man nichts drüber. Keime und Bakterien war nicht bekannt. Sie haben das sehr spirituell sich vorgestellt. Die Luft ist voller Miasmen, sind sowas, so ein sphärisches Ding. Und durch Lüften kriegt man das schon weg. Aber sie wollten absolut nichts daran ändern, abwechselnd Leichen zu sezieren und Frauen bei der Geburt zu untersuchen.
Boah.
Und daran sind die gestorben. Und er hat das halt festgestellt und hat halt einfach dann gesagt, ja gut, was ist mit Händewaschen, wenn man das macht nach dem Sezieren? Hat es gemacht und augenblicklich wurde die Statistik besser. Und dann hat er das Händewaschen halt verbessert. Nicht einfach nur mit Seife, sondern halt auch noch mit Chlor. Und es wurde noch besser, die Statistik. Also im Prinzip war augenblicklich klar, das ist die Lösung.
Mhm.
Sein Chef hat ihn gehasst dafür. Und er musste auch sehr bald die Klinik verlassen. Die Kollegen auch, ne, haben alle gegen ihn gearbeitet. Und ihn hat gemobbt. Und er hat halt hinterher, nachdem er rausgeflogen ist aus der Klinik, er hatte Jahre Zeit, sich dann Gedanken zu machen, wie er jetzt damit umgeht, mit der Situation. Und er ist halt richtig bitter geworden. Der hat dann dagegen angeschrieben. Er hat nochmal in einem Experiment sich bewiesen, dass das wirklich stimmt. Mit Kaninchen experimentiert, festgestellt, okay, ja, das ist die Lösung, Hygiene. Und schon wird's besser. Und dann hat er richtig krasse polemische Streitschriften gegen Kollegen aus dem Spital und gegen seinen ehemaligen Chef geschrieben und das versucht zu exponieren und so. War keine gute Lösung. Also es hat, in der Klinik ging es mit seinem Rauswurf, ging es sofort wieder zurück zum alten System. Miasmen bekämpfen, viel lüften, aber nicht Hände waschen. Frauen sind wieder mehr gestorben als zur Zeit, als Ignaz Semmelweis das versucht hat zu bekämpfen. Und es ging wirklich ausschließlich ums Ego vom Boss. Oder halt nicht, er war jetzt nicht alleine herauszuheben, sondern auch die Kollegen. Ne?
Ja.
Und hier ist der Punkt, Iris. Wenn es ihm nicht um sich geht und um seinen Ruhm, den hat er dann nachträglich noch bekommen, den Ruhm. Diese Streitschriften, da sagt er, er klagt halt diese ehemaligen Kollegen und seinen Chef an und er sagt, mit dem Morden muss Schluss sein. Ihm ging es hier ums Retten von Leben. Es ist ein bisschen das Christian-Drosten-Problem auch.
Mhm.
Wenn du nicht in erster Linie offensichtlich spürbar für dich und für deinen Namen, sondern für das Kollektiv, für uns alle, fürs bessere System, fürs Überleben kämpfen willst und dich Leute dabei behindern, dir Steine in den Weg legen, dich schlecht machen wollen. Das sind jetzt große Kategorien, aber Anna erzählt mir was Ähnliches in ihrer Sprachnachricht. Sie hat Ideen, wie sie mit dem Gesundheitssystem, da wo sie ansetzen könnte, wo sie was besser machen könnte. Und es wird wie du vorhin gesagt hast, das wird manchmal einfach nicht gewollt, weil das das Ego der Leute verletzt. Es hat eine ganze Generation gedauert, bis Händewaschen dann als Normalität eingeführt wurde, nach Ignaz Semmelweis. Was kann man tun?
Ich glaube, man muss erkennen, dass das ein System ist. Und dass du in einen, also erstmal muss man schauen, wie funktioniert das System, wo ich gerade bin. Mhm. Sei es, ich arbeite in einem Krankenhaus oder in einer Agentur, sonst wo. Dann muss man schauen, wer sind so die Entscheidungsträger? Dann muss man gucken, wo halten die sich abends so auf? Nein, das ist nicht so gemeint. Aber dass man so irgendwie schaut, okay, wie funktioniert das Ganze? Und was möchte der Einzelne? Mhm. Also wie funktioniert der? Und wenn du dann schon merkst, okay, ich habe da jetzt auf den Chefpositionen Menschen sitzen, die sich einfach nur untereinander supporten, damit ja ihre Plätze gesichert sind, damit kein neuer Mensch hinzukommen kann oder irgendwas Neues durchgebracht werden kann, dann merkt man schon, das wird jetzt hier eine schwierigere Nummer. Und dann muss man sich auch überlegen, schaffe ich das alleine oder nicht? Mhm. Ich habe ein Beispiel von einem aktuellen Ignaz. Mhm. Ich spiel's mal ein.
Hallo Eure Exzellenz, hallo Matthias. Mein Boss-Move war, als ich ein Team geleitet habe im Krankenhaus, dass nach einigen Monaten es mir so schlecht ging, weil ich überhaupt gar nicht genug Personal hatte und die Patienten überhaupt nicht genug versorgen konnte, ausreichend versorgen konnte, ja, adäquat versorgen konnte, dass es denen besser geht, dass ich dann mit, ja, eigentlich der frischen Besetzung von mir trotzdem direkt wieder diesen Posten riskiert hatte, weil ich ja direkt eine Vorstandsbeschwerde geschrieben habe und mein Team dazu bewegen konnte, komplett zu unterschreiben. Und das hat dazu geführt, dass ich dachte, meine Direktorin mir den Kopf entfernt, aber dann wurden über 10 Leute noch eingestellt und unser Team war dann plötzlich so groß, wie es sein musste für die Arbeit, die anfiel. Und alle in der gesamten Klinik, die meinen Job haben, bekommen seitdem eine Gehaltsstufe höher bezahlt. Und das ist ein richtig krasser Erfolg, finde ich. Aber ich musste sehr viel riskieren. Also ich bin als Sandwich-Kind in so einer Hierarchieleiter einfach nicht wirklich stark genug, um das einfach so zu machen.
Ich muss dir widersprechen, aber nur dem letzten Satz, den du gesagt hast in deiner Sprachnachricht. Natürlich bist du stark genug. Das war voll der starke Umgang damit. Ich weiß nicht, Iris, denkst du, das hat was mit Sandwich-Kind sein zu tun? Ich bin ja auch eins. Ist das vielleicht, was denkst du, was steckt da dahinter für ein Gedanke?
Dass man denkt, dass man nicht stark genug dafür ist?
Ja, mit diesem hierarchischen Umgang. Ich weiß gar nicht, weil es war so effektiv und so richtig, was er beschrieben hat, wie er es machen würde. Oder wie er es machen würde, wie er es gemacht hat.
Es hat nämlich genau das, was ich ja auch meinte. Du musst halt viel riskieren und du musst dir bewusst sein, dass deine Handlung vielleicht auf einen Fehler im System hinweist.
Ja.
Und sobald du auf einen Fehler im System hinweist, hast du nicht einen Gegner, sondern du hast sehr, sehr viele, die versuchen systematisch, dich rauszudrängen.
Und deswegen hat er es, finde ich, insofern direkt richtig gemacht und stark gemacht, nicht alleine dahin zu gehen, sondern sich die gesamte Belegschaft und so mit dazu zu holen, als Mitunterschreiber.
Und jetzt haben wir doch die Antwort für Sie. Versuch das nicht alleine zu machen, sondern versuch erstmal dir selber ein kleines System aufzubauen. Ich habe das zum Beispiel auch so gemacht, dass ich damals mir die Junioren und die Praktikanten auf meine Seite geholt habe. Nicht jetzt so böswillig Machiavelli-Style, sondern einfach, weil ich gewusst habe, die haben mit den gleichen Dingen zu kämpfen wie ich. Also tun wir uns jetzt hier ein bisschen zusammen und bewegen was. Und das hat funktioniert.
Das ist der Grund, warum viele schlechte Bosse keine Betriebsräte haben wollen.
Ja klar, weil das ja auch eine Riesenscheiße für viele Firmen und so ist. Aber ich würde es begrüßen, wenn ich eine Firma hätte, wenn Arouse jetzt einen Betriebsrat hat. Ne?
Du hast eine Firma, ja.
Ja, ich habe eine Firma, stimmt.
Ich gründe jetzt einen Betriebsrat nach dieser Folge hier, Iris.
Ich sag okay. Ich überstimme doch, ich finde es doch auch wichtig, die ganze
Du überstimmst doch eh alles, wolltest du sagen? Das ist halt dein Boss-Move.
Ja,
dann.
Genau.
Du hörst dir an, was der Betriebsrat so sagt und du sagst, alles klar.
Und dann
klar.
Kommen die Schmiergelder und dann sagt der Betriebsrat schon was ganz anderes.
Ja. Okay, ich hoffe, wir haben schon mal so wenigstens einen Ansatz, gefunden für Möglichkeiten, was man tun könnte, wenn man in einer Position ist wie Anna.
Aber es kommt ja auch immer drauf an, was du für Vorgesetzte hast. Ich habe noch eine andere Geschichte.
Ja.
Und da war es ganz anders. Mhm. Also, ich habe auch mal ein Praktikum gemacht, woanders als davor. Und da war der oberste Chef der Vater von meinem Vorgesetzten.
Oh, super.
Der oberste Chef war dafür bekannt, ein massiver Choleriker zu sein. Und wie der Vater, so der Sohn. Der Sohn war auch ein krasser Choleriker. Der Sohn ist auch bei super vielen Firmen vorher rausgeflogen, wegen schlechten Benehmen, weil er halt Leute angeschrien hat, einfach kein Teamplayer war. Und dann war einfach seine letzte Chance, noch bei Papi zu arbeiten.
Du hast ein Praktikum im Trump-Imperium gemacht?
So ungefähr, ohne Scheiß.
Aha.
So, dann gab es zwei Probleme. Das eine Problem war, er dachte, vielleicht könnte er mich daten. Und ich dachte mir, nein, lieber nicht. Ja. Und dann war das nächste Problem, ich sollte so ein Event organisieren. Mhm. So ein bisschen helfen bei der Organisation. Und mir hat es halt voll Spaß gemacht. Und ich habe das gut hingekriegt. Ich habe die Preise gut verhandeln können, konnte halt super das alles machen. So, dass dann die eine Person, die über ihm auch gearbeitet hat, gesagt hat, hey, Iris, übernimm du doch die komplette Leitung für das Event.
Als Praktikantin.
Mhm. Weil ich
war mit einem Choleriker als Vorgesetzten.
So sieht's aus.
Okay, ich glaube, wir können uns zusammenreimen, was dann passiert ist.
Der auch noch seinen Papi dort als obersten Chef hat.
Ja. Mhm.
Und dann bin ich halt zu dem hin und habe gesagt, hey, hör mal zu, ich leite das jetzt hier.
Du hast es ihm auch noch selber gesagt.
Ja, na klar.
Oh Gott.
Mhm.
Das ist eine Katastrophe.
Und habe ihn gebeten, ob er mir, der sollte solche Visuals bauen, ob er mir die dann schicken kann, damit ich dann schon mal die Flyer und so weiter bestellen kann. Ne? Mhm. Ey, der ist ausgerastet.
Ja, klar.
Der hat gemeint, was mir eigentlich einfällt, mich so aufzuspielen. Er lässt sich von mir überhaupt nichts sagen. Und dann irgendwann mal kam er halt an, hat gemeint, weißt du, was du bist? Du bist einfach nur ein Stück Dreck unter meinem Fingernagel. Und dann hat er den Tisch samt PC auf mich geschmissen. Und ist komplett, er ist komplett ausgerastet. Und ich habe halt total geheult und bin da halt weggerannt. Und eigentlich hätte ich da damals schon sagen müssen, okay, ciao, ich gehe. Vielleicht sogar ihn anzeigen. Vielleicht auch wirklich sagen, sowas macht man nicht. Ne? Weil es wurde ja auch wirklich handgreiflich.
Ja, sowas macht man nicht, ja. Anzeige wäre ganz gut gewesen, glaube ich.
Aber ganz ehrlich, ich kam aus Hanau.
Ja.
Ich kam aus einer Ecke, wo das völlig normal war, wo ich von Leuten gehört habe, dass denen das ständig passiert, wo Arbeitsethos nichts zu sagen hatte.
Ja.
Und ich dachte, okay, das ist also die Arbeitswelt. Mit solchen Leuten habe ich da zu tun. Und jetzt ist da auch so die Sache, wie gehst du denn mit sowas dann um?
Ja, also wenn du jetzt deine Prägung noch mit reinnimmst in die Rechnung, ne, dann glaube ich, wird es sowieso wahrscheinlich zu komplex für eine kluge Beantwortung, was man eigentlich tun soll.
Aber ich glaube, dass mit dem Beispiel wollte ich nur sagen, man muss halt immer gucken, wo lohnt es sich überhaupt zu kämpfen.
Ja.
Und wenn du da in einem Praktikum bist und es geht nicht um deine Existenz, die du dir seit 30 Jahren aufgebaut hast, ne, dann einfach raus, so schnell wie möglich.
Ja.
Und dann auch gucken, Beweise sammeln und schauen, dass das wirklich nicht in Ordnung war, was da passiert ist.
Wenn er so, also wenn er dich sogar körperlich auch noch angegriffen hat, ne? Die Geschichte von Ignaz Semmelweis, weißt du, wie die geendet ist? Okay, es ist Spekulation, es ranken sich Verschwörungstheorien darum, das ist gerade nicht gesichert, was ich sage. Wer die ganze Geschichte übrigens nochmal im Detail hören will, was eigentlich genau die Untersuchungen waren, wie genau er auf die Ideen kam und so weiter, der kann sich das in einem Podcast anhören, der heißt Geschichten aus der Geschichte, kennen vielleicht manche von euch. Und da gibt's eine Folge, 99, da geht's um die. Verlinke ich auch in den Shownotes. Ignaz Semmelweis ist von seiner Frau im hohen Alter in eine Klinik gebracht worden, in ein Sanatorium und dort dann gestorben. Im Obduktionsbericht stand, an einer Gehirnentzündung. Er wurde aber irgendwann in den 1970ern, wurde seine Leiche ausgegraben und man hat sehr viele Knochenbrüche gefunden. Weißt du, wer den Obduktionsbericht geschrieben hat? Sein Chef, Johann Klein.
Gut. Ich glaube der Verschwörungstheorie, da stimmt was nicht.
Ja, das ist, also, man kann natürlich jetzt jede Menge hier sagen, was genau passiert ist, ne? Aber dieser Obduktionsbericht sieht auch danach aus, dass im Nachhinein noch Sachen verändert wurden. In Kürze, wenn du dich mit deinem Chef anlegst und ihn existenziell bedrohst, weil sein Boss-Move eigentlich lautet, mir geht's um mich, um mein Ego, auch wenn der Vater, wie das in deinem Beispiel so ist, da auch noch arbeitet und dann da dieser Druck ist, dich beweisen zu müssen als Chef, dass du deiner Aufgabe gewachsen bist und so, dass du deinem Namen alle Ehre machst, all diese Floskeln. Wenn du solche Chefs mit deiner Form von Boss-Move bedrohst, dass du als Praktikantin schon über ihm stehen kannst und ihm das selber auch noch sagst, dann ist das sogar gefährlich. Du ziehst damit möglicherweise Gewaltfantasien auf dich.
Jo, habe ich gemerkt. Ja. Das war ordentlich, ja.
Also empfiehlt sich nicht unbedingt, das zu machen. Und ich meine natürlich, trotzdem sollte man dann schauen, dass man die Fähigkeiten, die man hat, ideal einsetzt. Ich finde das Beispiel, das wir davor in der Sprachnachricht gehört haben, ist doch super gewesen, wie er das dann gemacht hat. Er ist nicht in einem Alleingang in die Komplett-Konfrontation gegangen, sondern hat das halt, hat einen Beschwerdebrief geschrieben und vor allem auch nicht nach langer Zeit, wo sich vielleicht eine schwierige Beziehung zwischen ihm und Vorgesetzten oder so aufgebaut haben könnte, sondern er hat es riskiert, gleich zu Beginn Stelle angetreten und gleich das Problem benannt und alle anderen dahinter versammelt, die gesagt haben, die es bestätigt haben, die gesagt haben, ja.
Mm, das ist super gut.
Und dann halt Glück gehabt, auch Vorgesetzte zu haben, die ihm das nicht übel genommen haben.
Du hast ja nie so wirklich Vorgesetzte gehabt, Matthias, ne?
Nee, ist übrigens der Boss-Move schlechthin. Sei einfach dein eigener Boss.
Was für ein gutes Leben.
Aber es stimmt ja so nicht ganz. Natürlich ist, wenn jemand Regie führt und ich bin der Schauspieler, dann ist das eine Art Boss. Aber da muss ich echt sagen, habe ich, auch wenn ich schon mal negative Erfahrungen gemacht habe, die waren alle bei weitem nicht so schlimm wie das, was du erzählst, mit Gewalt, Androhung oder tatsächlich.
Ich habe noch ein paar gute.
Okay.
Aber erst noch eine Sprachnachricht, die gut. Ich gut fand.
Hi Iris, hi Matthias. Ich würde euch gern von meinem Boss-Move erzählen. Es war direkt nach Abschluss meines Architekturstudiums 2008. Da war es ziemlich schwierig, in der Branche Fuß zu fassen für uns junge Architekten. Und somit haben wir unbezahlte Praktikas noch und nöcher angenommen, so auch ich. Ich bin da bei einem ziemlich großen Arschloch in Solingen gelandet. Der hat mich auf Rechnung arbeiten lassen als Praktikantin. Ich war nicht versichert bei ihm. Der hat mich jeden Tag rund gemacht. Ich habe mich jeden Morgen übergeben, weil ich wusste, ich muss da hinfahren, habe eigentlich nur geheult. Und eines Tages bin ich aufgestanden vor der kompletten Belegschaft und meinte zu ihm, Dirk, du bist ein Arschloch und für Arschlöcher arbeite ich nicht. Hab meine Tasche genommen und bin gegangen. Hör euch sehr gern, macht weiter so. Ciao.
Yo, das ist genau der Boss-Move, den ich meinte. Aufstehen und gehen. Am besten noch mit, sie sind ein Arschloch.
Das ist richtig gut. Ich habe so eine ähnliche Geschichte. Ich hatte einen Chef, mit dem habe ich mich ganz gut verstanden. Mhm. Aber der war immer ein bisschen so zwielichtig. Also wo man sich so gedacht hat, lieber auf Abstand halten, auch wenn er vermeintlich nett ist. Und ich hatte Geburtstag. Und weil es unter der Woche war und super stressig, habe ich auch nicht meinen Geburtstag gefeiert. Und da hat er gemeint, komm, dann lass uns noch mal eine Runde irgendwie essen gehen um die Ecke. Haben wir das auch gemacht. Und dann hat er mir halt so Sachen erzählt von seinem Leben, welche Entscheidungen er getroffen hat. Zum Beispiel, dass er seine Praktikantin geschwängert hat, sie dann heiraten musste, jetzt nächstes Kind mit ihr erwartet und eigentlich liebt er sie gar nicht und fragt sich manchmal schon so, warum er das alles so in seinem Leben so gemacht hat. Hm. Und hat halt auch von, ja, ich würde schon sagen, so anderen kriminellen Sachen erzählt.
Kriminelle? Das war jetzt noch nicht kriminell davor.
Ja, so Sachen, wo man sich fragt, ist das noch legal oder nicht? So, dann bin ich nach Hause und dann hat er mich später angerufen. Und dann hat er gemeint, hey Iris, komm, bist jetzt an deinem Geburtstag irgendwie ganz allein. Magst nicht noch vorbeikommen? Wollen wir nicht noch was machen? Dann habe ich angefangen zu heulen am Telefon. Ich war sehr emotional, ne?
Ja.
Und habe gemeint, hör zu, ich will niemals so werden wie du.
Oh Gott.
Und er hat das relativ cool aufgenommen, ne?
Ja.
Hat er gemeint, ja, okay. Ich habe ihm dann erklärt, dass er so viele komische Entscheidungen für sich getroffen hat und dass mich das so fertig gemacht hat, das zu hören.
Ja.
Und dass ich so Angst habe, dass ich auch diesen Weg jetzt gehen werde und dass ich nur noch mit solchen Leuten zu tun habe und ich das einfach wirklich nicht möchte. Und dass er dann einfach nur am Ende gesagt hat, ja, okay, gut, kann ich verstehen. Dann hab noch einen schönen Abend.
Wow.
Und es war wirklich, ich war auch ein bisschen angedüdelt, ne? Deswegen habe ich das auch so sehr ehrlich gesagt, ne?
Ja.
Ich habe das auch nicht so vorwurfsvoll gesagt.
Nee, ich glaube, das macht es auch erst zum Boss-Move, dass er den sich so reinziehen kann und sich dem so stellen muss. Gerade weil du ihn nicht angegriffen hast, weil du ihm nicht gesagt hast, du bist ein Arschloch, sondern ich will nie so werden wie du. Der tut schon weh.
Ja, ja. Der war ja jetzt auch dann nicht schlimm oder so, ne?
Ja.
Aber schon, wo man sich so gedacht hat, weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn ich das so nah an mein Leben ranlasse. Auch, dass der da irgendwie mich fragt, dass wir jetzt abends irgendwie zu zweit bei ihm was machen. Nein, nein, niemals, wenn euer Chef euch anruft und will irgendwie Zweisamkeit nachts mit euch. Keine gute Idee.
Willst du Zweisamkeit mit mir?
Na klar, bist ja auch mein Geschäftspartner. Da kann ich mir vielleicht noch ein paar Prozente rausholen oder so.
Ich nehme diese Antwort mit in den Betriebsrat, Iris. Ich hab dich aufgenommen, wir sprechen darüber. Mal gucken, wer hier nachher wem Prozente geben muss. Ich habe eine grundsätzliche Beobachtung gemacht in Bezug auf Boss-Moves. Die sind ja sehr verschieden und total abhängig von der Konstellation. Ob du mit Vorgesetzten sprichst und denen gegenüber einen Boss-Move bringen musst oder sie dir gegenüber welche bringen und wie du dich dagegen zu wehr setzt. Das ist ja total komplex. Aber es gibt so eine Grundsatzregel dafür, wenn du selber einen Boss-Move machen willst, den besten Boss-Move, der in deiner Situation überhaupt möglich ist. Wir verfolgen doch so ein bisschen hier die Johnny Depp und Amber Heard-Geschichte gerade. Das läuft ja auch die ganze Zeit weiter noch. Ne? Man kann ja sogar live zuschauen. Und wir sehen immer wieder, wie Johnny Depp sich da verhält. Wie er antwortet. Da sind schon immer mal wieder Boss-Moves dabei, ne?
Voll. Er ist so tiefenentspannt.
Das ist es.
Und ruhig.
Ja.
Und entlarvt den Anwalt so sehr, weil er dann sagt, ja, haben Sie gut vorgelesen oder so, ne? Und
ja.
Es ist die Frage, die Sie mir jetzt zum vierten Mal gestellt haben. Aber nicht so passiv-aggressiv, sondern ruhig und belächelnd.
Und belächelnd klingt auch schon negativer, als es ist. Es ist ja wirklich, es ist fast schon warm und zugewandt. Und das Geheimnis hier, das Fazit aus dieser ganzen Folge und Überlegung, wie macht man Boss-Moves, ist, glaube ich, Zeit. Er macht die nämlich nicht immer aus der Pistole geschossen. Du siehst ihm richtig zu, wie er das nochmal auf sich wirken lässt. Dann muss er darüber lächeln und so. Der lässt sich Zeit.
Voll. Ich habe letzte oder vorletzte Woche, ich unterrichte hier in der Schweiz.
Ja.
Und ich hatte so ganz viele Marketing-Manager. Also es waren nicht junge Studenten, sondern ältere Leute, die schon seit Jahren im Job sind. Und wir hatten das Thema Shitstorms. Und dann haben die mich gefragt, was man bei einem Shitstorm macht. Also was so mein Tipp wäre. Ne? Und dann habe ich genau das gesagt. Ich habe gemeint, lasst euch Zeit.
Ja.
Die sind wirklich völlig echauffiert gewesen, haben gesagt, was, wir können uns doch keine Zeit lassen. Man muss da schnell reagieren und man muss das und das machen. Ne?
Ja.
Und habe ich gemeint, auf der einen Seite, na klar, man muss schon schnell reagieren. Aber es tut allen gut, wenn man sich 1-2 Tage erstmal Gedanken macht, bevor man irgendwas sagt.
Genau.
Und dass man erstmal schaut und seine Gedanken sortiert, weil man ja erstmal so einen Schock hat und überlegen muss. Oder generell, wenn wir irgendwelche Themen haben, die aufploppen, dass man erstmal nicht sofort auf eine Sache reagiert, weil man da einen guten Gag hat oder weil man irgendwie jetzt sagt, okay, ich will diese Aufmerksamkeit mit abbekommen.
Ja,
ne?
Ja.
Sondern sich da ein bisschen Zeit nimmt.
Ja.
Und genau überlegt. Ich glaube wirklich, das ist so ein Schlüssel aktuell.
Ist es. Allein wenn man sich mal Interviews mit Helmut Schmidt anschaut, ne?
Ja, das hattest du mir erzählt.
Es gibt eine ganze Menge, was ich mit seiner kompletten politischen Karriere und danach auch noch, wo ich wirklich absolut nicht einverstanden bin mit ihm und seinen Entscheidungen und so, muss man ja auch nicht sein dafür, um das jetzt zu beobachten. Der lässt sich ewig Zeit für Antworten. Ruth Bader Ginsburg auch.
Ja.
Notorious RBG, das war eine Richterin in den USA. Die ist, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr gestorben.
Ich habe gedacht, du redest von Notorious B.I.G. Das ist so. Nochmal ein anderer.
This is the Notorious RBG.
Ruth Bader Ginsburg.
Vielleicht weiß das jemand, vielleicht kennt sich jemand mit Hip-Hop aus. Hat sich Notorious B.I.G. nach Notorious RBG? Nach Ruth Bader Ginsburg?
Ich meine.
Benannt? als eine Hommage an sie? Keine Ahnung. Aber da gibt es auch eine Tonaufnahme. Komm, die finde ich, die spiele ich hier auch ein.
Mrs. Ginsburg. Ginsburg. you had to wait.
Also, das ist das Prinzip. Wenn man auf einen guten Boss-Move kommen will, sich auch schon von vornherein wie einer verhalten und ein Boss hat die Zeit, darüber nachzudenken.
Aber empathisch bleiben. Ich finde, wir dürfen nicht so ein, oh, mich stört das momentan. Ich glaube, wir haben uns 10 Jahre lang oder 20 Jahre lang zu oft erzählt, man soll sich um sich kümmern, man soll irgendwie gucken, wie man selber nach vorne kommt und bla bla bla. Und jetzt kriegt man es so ab. Und jetzt merkt man, oh, irgendwie ist scheiße. Also
was, wo, ich konnte dir gerade nicht mehr folgen.
Ja, die Gesellschaft so, ne? Dass man jetzt sich so denkt, macht das jetzt eigentlich noch Spaß mit uns allen hier? Oder, oder ist das jetzt einfach nur noch irgendwie fast schon kriegerisch? Mhm. Wer kommt, wer ist der Schnellste? Wer kommt nach vorne? Wer hat am meisten Aufmerksamkeit? Wer hat mehr Follower? Wer hat das und das? Also geht mir schon krass auf den Sack, ne? Ich feiere jeden, der so ein bisschen entspannter ist und zugewandt bleibt und eine Entspanntheit mit reinbringt.
Ja.
Ja.
Dann bringen wir diese Folge mal ganz entspannt zu einem Ende, würde ich sagen. Ne?
Matthias, ist kein Sex-Podcast hier. Einfach normal ins Outro.
Okay.
Also ist auch ganz wichtig, ne? Wenn ihr jetzt auf entspannt macht, ne?
Dann, dann nicht wie ich gerade.
Dann macht's nicht erotisch entspannt, weil das ist cringe. Ja. Hey, Boss. Was hast du dir als Outro überlegt?
Pass auf, das Outro ist diesmal ein bisschen random. Als wir die Woche überlegt haben, wie wir die Folge nennen, wenn wir über Prinzipien von Führung und von Boss und Vorgesetzten und so weiter reden wollen. Als wir auf Boss-Moves gekommen sind, hattest du dich kurz versprochen und Bot-Moves gesagt. Erinnerst du dich?
Ja.
Ich habe mir gedacht, richtig geiles Outro, wenn wir es von einem Bot schreiben lassen.
Ja!
Also habe ich eine künstliche Intelligenz online gefunden, die mir eine Geschichte über einen Boss geschrieben hat.
Oh, ich liebe es.
Ich lese sie vor.
Nein, lass Google sie vorlesen.
Oh, noch besser. Das ist richtig gut.
Es war einmal ein Chef einer großen Firma. Sein Name war Steve. Derjenige, der er war, würde ich in der Tat für Steve Jobs halten. Steve war ein wenig exzentrisch. Er würde kommen und mit mir darüber reden, was ich tat. Ich habe ihm ein Buch gegeben. Ich sagte, nun, ich habe ein Buch darüber, warum sie in den Krieg ziehen sollten. Und natürlich sagte er, ja, ich habe das. Ich sagte, wofür wirst du schreiben? Sie können mit ihrem Buch für ihren Chef und ihre Mitarbeiter schreiben. Sie können für sich selbst und ihr Team schreiben. Sie können schreiben für dich selbst und dein Team und deinen Chef. Und du machst besser ein Buch mit deinem Buch. Okay, das ist etwas, was die meisten Amerikaner gerne tun. Und ich denke, wir haben es auf allen Ebenen gesehen. Wir wurden gefragt, haben wir dieses Buch geschrieben, um in den Krieg zu ziehen? Es scheint, als sei nie eine Zeit vergangen, wo die Aufmerksamkeit der Welt nicht darauf gerichtet war, was auf der ganzen Welt vor sich geht, oder die Tatsache, dass er für das Buch da war. Und ich bin erstaunt, wie viel wir aus all dem zu diesem Thema gelernt haben. Wir haben aus den Medien gelernt, dass dieser Typ wirklich gut mit der Kamera und für das Buch war, man weiß es einfach nicht mehr. Das ist also, was wir haben. Steve hat heute mit mir telefoniert und mir gesagt, er hätte ein Buch fertig. Steve war verblüfft, als er das Buch las, und es war ihm peinlich. Er entschuldigte sich, sagte aber offen gesagt, die Aufgabe dieser Person sei es, sicherzustellen, dass diese Personen Zugang zu den Informationen erhalten, die zu ihrer Verurteilung führen. Das Buch hat große Aufmerksamkeit für seine scharfe Kritik an Präsident Trump erhalten. Ein Tweet des Republikanischen Nationalkomitees vom 12. März deutete an, dass der Autor als Antisemit und Rassist bezeichnet worden sei. Warum greift er mich an?
Und das war die Geschichte von Steve, dem Boss.
Wir hoffen, sie hat euch inspiriert und hilft euch.
Ja, das hoffen wir wirklich sehr. Das ist schon irre, ne? Was so eine künstliche Intelligenz aus dem Netz an Brocken aufschnappt.
Ich finde, es hat sich wie Twitter angefühlt.
Ja.
Genauso wirr. Also, ihr Lieben, Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, auch auf Spotify uns 5 Sterne gebt.
Ja, die Bewertungen sind wohl wirklich ausschlaggebend.
Ja, und neue Abonnenten.
Ja.
Haben wir auch gehört.
Wie soll das aber funktionieren, wenn wir am Ende der Folge sagen, wir brauchen neue Abonnenten?
Ich weiß es nicht. Weiterempfehlen oder so?
Empfehlt uns euren Boss.
Wir haben euch lieb. Macht's gut und habt eine schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.